An einem strahlenden Sommertag sieht man einen Mann in heller Kleidung auf einem großen Gelände, umgeben von vielen hohen Häusern. Er fällt nicht weiter auf. Eher ein Durchschnittstyp. An diesem Morgen sind dort viele Menschen unterwegs. Einige von ihnen haben kleine Koffer dabei, den sie selbst oder auch Verwandte, vielleicht Freunde ziehen. Aber anders als in einer vollen Fußgängerzone geht es trotz der vielen Leute eher ruhig zu. Niemand von ihnen beachtet auch den Mann besonders, der die Menschen am Wege ziemlich genau mustert. Er blickt einige von ihnen irgendwie bedrückt an und auch in den Gesichtern fehlt meist ein Lächeln. Direkt vor ihm ist eine Mutter mit ihrer vielleicht 7 Jahre alten Tochter unterwegs und dem Mann fallen die Beine des Mädchens auf, die abseits der Kniegelenke wie dünne Stäbe aussehen. Vor einigen der großen Häuser sitzen Menschen auf einer Bank in der Sonne und unterhalten sich. Sie haben einen Ständer dabei, an dem Plastikbeutel oder Flaschen über ihren Köpfen aufgehängt sind und man nennt diese Infusionsständer. Die daran befestigten dünnen Schläuche führen in die Körper der Menschen. Der Mann blickt auf das Schild am Eingang des Gebäudes. Bettenhaus des Tumorzentrums ist dort zu sehen. Der Mann geht hinein und an der Anmeldung fragt er eine freundliche Dame danach, wie viele Betten es denn hier gibt, und er erfährt, dass es mehr als 130 sind. Das Gesicht des Mannes ist ernst. Und er wird noch bedrückter, als über die Station geht. Es piept dort überall wie am Bahnhof, wenn die Zugtüren sich schließen. Nur hier steckt hinter jedem Piep eine Maschine, die oft mit den Schläuchen der jungen und alten Männer, Frauen und Kinder verbunden sind. Es ist warm hier auf der Station und der Mann geht auf einen Wasserspender zu, aber es gibt keine Becher mehr. Ein hagerer, älterer Mann mit einem Infusionsständer beobachtet das, rollt auf einen Schrank in der Ecke zu und entnimmt daraus eine Stange neuer Becher. »Na, Sie kennen sich aber gut aus«, sagt unser Mann. Der Alte erwidert mit ernstem Gesicht, er sei schließlich schon 7 Jahre immer mal wieder hier. Da wisse man schon, wo die Brocken liegen. Der Mann in der hellen Kleidung geht weiter, zieht sich in eine Ecke zurück und telefoniert dort. Der Alte am Wasserspender hört ihn sagen, »Alles ein Jammer hier. Ihr müsst mir helfen.«
Ja, der heutige Predigtext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 9, 35 bis Matthäus 10, 1 bis 8. Die letzten 2 Verse lasse ich weg. Er ist überschrieben mit »Die große Ernte«. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, »Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende.« Und er rief 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und dann werden die Namen aufgeführt, die wir selbstverständlich auswendig können. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in die Städte der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ja, wer geht schon an einem schönen, sonnigen Tag in ein Tumorzentrum? Diesen Jammer braucht man wirklich nicht, wenn man nicht selber betroffen ist. Die Welt ist schön, es ist Urlaubszeit, Sonne, Shorts und süße Säfte. Das ist das Programm Das ist angesagt. Vielleicht mit Kindern fröhlich am Strand sein, lachende Menschen im Wasser, vielleicht auch der Blick auf eine schöne Parklandschaft von einer Bank aus. Wer ist der Mann, der hier an diesem Sonntag über den Campus und in die Häuser des Tumorzentrums ging, die man auch Krebsstation nennen muss, die es in vielen Städten mit tausenden Betroffenen gibt? Könnte es Jesus gewesen sein? Was hätte Jesus zu all dem Leid gesagt? Jährlich erkranken 450.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs, davon 1.000 Kinder unter 10. Und mit dem 45. Lebensjahr geht es erst so richtig los mit dieser Krankheit. Das sind nackte Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Da sind noch nicht mitgezählt all die Schlaganfälle und Herzinfarkte, die jedes Jahr das Programm Sonne, Shorts und süße Säfte eines Sommers verhindern können und viele in den Rollstuhl zwingen, wenn sie es denn überhaupt überleben. Was hätte Jesus zu all dem Leid gesagt? Der heutige Bibeltext sagt zunächst, dass sich dieser Jesus von Nazareth gut auskennt. Wir lesen, er ging umher in alle Städte und Dörfer. Und das nicht teilnahmslos. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, so steht es hier in Vers 36. Was mag ihm alles begegnet sein um das Jahr 30 nach der Zeitrechnung? In einer Zeit fast ohne jede Medizin. Neben den vielen körperlichen Gebrechen entdeckt er Menschen, von denen Matthäus schreibt in der Übersetzung von Luther, sie waren verschmachtet. Oder anders übersetzt, niedergeworfen, am Boden zerstört. Auch 2000 Jahre später weiß wohl jeder, welche Art von Leiden dahinter stecken mögen. Und nicht wenige könnten auch hier ihre Geschichte dazu erzählen, von Burnout, von Depressionen. Aber es gibt noch ein anderes, sehr weit verbreitetes Leid, das Jesus als guter Zuhörer und Beobachter erkennt. Orientierungslosigkeit. Wozu lebe ich? Wo will ich hin mit meinem Leben? 180.000 Menschen in Deutschland verspielen heute ihr Leben und 330.000 gehen in diese Richtung. Verspielen ist wörtlich gemeint, sie sind spielsüchtig. Computershorts und süße Säfte heißt oft ihr Motto. Ach ja, und 1,77 Millionen, so sagt die nackte Statistik, die sind alkoholkrank, kommen nicht los vom Alkohol. Jesus gebraucht für diese Art des Lebensverlustes vor dem Tod ein Bild aus seiner Zeit. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, orientierungslos, ohne Hilfe. Vor einigen Wochen lernte ich im Urlaub bei Sonnenshorts und süßen Säften ein Schaf auf einer Weide in einem kleinen Dorf kennen, das ohne Hirte nicht mehr leben würde. Es war ein Muttertier von zwei Lämmern. Ein dickes Wollkleid ließ dieses Tier nach Konfektionsgröße einiger X und L's aussehen. In einer Nacht gab es einen heftigen Sturzregen. So erzählte man sich im Dorf. Und irgendwie war dieses Schaf auf dem Rücken gelandet. Aber das vollgesogene Wollkleid verhinderte jedes Aufstehen. Erst der Bauer, der dann hinzugerufen wurde, stellte das Tier wieder auf die Beine. Man muss wohl nur lange genug oder intensiv dem Regen des Lebens ausgesetzt sein, um nicht selbst wieder aufstehen zu können, oder? Ein Schaf wieder auf die Beine zu stellen, ist vielleicht eine leichte Übung. Aber wenn es um Millionen geht? Jesus stellt fest, es werden dringend Leute gebraucht, die anpacken und helfen. Aber genauso nüchtern weiß er, Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Ernte ist im neutestamentlichen Verständnis auch ein anderer Begriff für die Zeit ist reif. Die Zeit ist gekommen, um einzugreifen, um anzupacken. Das duldet keinen Aufschub. Jesus beruft, wie gerade gehört, 12 Arbeiter zunächst in die Ernte und gibt ihnen als Gesandte, wir nennen sie später dann Apostel, einen ungeheuerlichen Arbeitsauftrag. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt böse Geister aus. Wirklich unglaublich, oder? Ein amerikanischer Präsident, der überwältigt war von der ersten Mondlandung, ziemlich genau heute vor 5 Tagen und 50 Jahren, wir haben alle davon gehört, sagte einmal überzeugt von der Macht der Menschen, wir werden auch bald den Krebs besiegen. Das hätte auch Donald Trump einfallen können, aber in diesem Fall war es Richard Nixon mit seinem Programm War on Cancer. Ein Krebsmediziner sagte mir mal vor ein paar Monaten dazu lächelnd, das war vor 50 Jahren nicht möglich, heute nicht und auch für übermorgen sehe ich trotz aller Fortschritte nicht das Ende des Krebses. Also mal wieder so ein Bibelfake, macht Krebskranke gesund und noch fantastischer, holt Tote zurück ins Leben. Wer glaubt denn sowas? Er stinkt schon, formuliert das Johannesevangelium, trocken über einen toten Mann namens Lazarus. Die Bibel berichtet davon, wie Jesus diesen schon verwesenden Toten zurück ins Leben holt. Aber vielleicht waren dies ja auch nur Anfänge von Fakebook, wie Atheisten sicher gern die Bibel bezeichnen würden. Und die berichtet in der Tat von einigen Menschen, die sogar wieder ins Leben zurückkommen, auch durch Mitarbeiter von Jesus. So ging es zum Beispiel einem jungen Mann mit dem schönen Namen Eutychus. Der fällt aus dem Fenster, bricht sich das Genick und wird von Paulus wieder zurück ins Leben geholt. Und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen, so haben wir mehrfach gelesen. Er rief seine 12 Jünger und gab ihnen Macht, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und für seine Leute gibt es dann auch manchmal noch einen Extra-Service. So geht er nach Matthäus 8, das Haus des Petrus. Die Schwiegermutter ist krank und er heilt sie, sogar eine Schwiegermutter. Zurück zu dem Mann im Tumorzentrum. Wen er da anruft, dürfte klar sein. Seine Jungs eben, deren Namen ja in den Versen 2 bis 4 ausgewiesen werden. Bei 130 Schwerkranken ist schließlich mehr als ein Arzt nötig. Auch wenn vielleicht Jens Spahn das nicht so sehen würde. Für die Leute unter 25 ist der Bundesgesundheitsminister. War jetzt ja noch dazu. Aber vielleicht ist es ja gar nicht nötig, allen zu helfen. Vielleicht gilt das ja nur für die Premium-Kranken. Kennt ihr mich? Doch, sie nennen sich heute Christen. Denn wie sagte Jesus in den Versen 5 und 6, geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstätte. Samariter waren damals die Nachfahren einer Mischbevölkerung aus babylonischer Zeit, eben nicht die eigenen Leute. Also heißt das nicht, geht an die Betten der tumorkranken Christen und die anderen lasst buchstäblich liegen? Unbehagen kommt auf. Nein, das geht doch irgendwie gar nicht. Das ist doch nicht christlich und vielleicht dann auch noch in einem Herz-Jesu-Krankenhaus. So heißen die ja oft. Man muss die Bibel nur richtig falsch lesen. Aber mal ehrlich, hat man nicht als Christ irgendwann das Gefühl, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran? Wir kennen vielleicht diese Zeile aus dem Lied von Theo Lehmann. Muss unser Gott und sein Christus nicht mehr tun für die eigene, sagen wir heute, Community, die christliche Gemeinschaft? Wäre das nicht auch ein überzeugender Grund, Christ zu werden und dadurch eine Art echter Lebensversicherung abzuschließen? Schon ein Psalmist im Alten Testament sagt über seinen Gott, dass er auch gerne die Prämie zahlen würde. Zitat: Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Solange es Menschen gibt, bringen sie Gesundheit, Wohlergehen und Krankheit mit Gott in Verbindung. Solange es Menschen gibt, die an einen Gott glauben, forschen sie nach den Ursachen für die schrecklichen Krankheiten und für frühen Tod. Denn, das wissen wir alle, in einem Tumorzentrum liegen auch genug Christen, deren Leben in die Zielkurve geht. In jeder christlichen Gemeinschaft und auch gerade bei uns weiß man um Gebete, die nicht erhört wurden. Liebe Brüder und Schwestern sind jämmerlich gestorben, Jahrzehnte bevor sie alt und lebenssatt waren, wie ein biblisches Wort sagt. Aber was es für die Toten nicht besser macht, es gibt auch die anderen, für die gebetet wurde, um die sich Schwester und Brüder kümmerten und die befreit wurden von ihrer Krankheit und ihre Koffer selber wieder aus dem Tumorzentrum herausrollten. Einer davon spricht gerade hier und andere sind unter uns. Womit haben Sie das verdient? Womit haben es die anderen verdient, dass sie in den Tod gehen mussten? Die Fragen liegen nah und sind doch falsch gestellt. Es kann für Christen kein Zweifel daran bestehen, dass Gebete in den Lauf der Dinge eingreifen können. Sonst wäre unser Glauben ein Theaterstück, das wir willenlos verfolgen müssten. Aber ebenso wenig kann Zweifel daran bestehen, dass wir eine Logik und eine letzte Erklärung dafür nicht finden, wie so manche Lebensgeschichte zu verstehen ist und manch schrecklicher Tod verständlich wird. Ihr irret sehr, sagte Jesus mal, über den Versuch, mit dem Verstand hinter die Geheimnisse der himmlischen Welt zu kommen. Denn genau darum geht es Jesus. Er zieht nicht den Arztkittel an, um möglichst viele Menschen von Krankheit und Tod zu retten. Aber wir können sicher davon ausgehen, dass dieser Jesus genau weiß, wie sich ein Schwerkranker fühlt, wenn der Krebs ihn scheibchenweise zerlegt. Und es jammerte ihn. Es jammert ihn aber noch viel mehr, wenn die Menschen ihr Leben verleben, mit 99 Jahren sterben, ohne vom Himmelreich gehört zu haben. Und das ist die entscheidende Botschaft. So ist die Heilung von Krankheit in der Bibel immer das Zweite. Das Erste ist, das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich zu predigen. Heres könnt ihr dann in den Monatsgedanken, da ist nämlich das Himmelreich-Thema, dann lesen. Und so heißt es dort, dass im Reich Gottes genau das fehlen wird, was uns bedrückt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, Schmerz wird nicht mehr sein. Das Erste ist vergangen, Offenbarung 21. Und so ist jede Heilung, jede Bewahrung vor dem Tod, ein Zeichen für dieses Reich Gottes, das Jesus oft Himmelreich nennt. Wer das am eigenen Leib oder am Leib anderer Menschen erfahren hat, der hat die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt, wie es der Hebräerbrief einmal sagt im Kapitel 6. Es ist eben dieses schon jetzt und noch nicht, was Gottes neue Welt ausmacht. Gottes neue Welt ist schon jetzt angebrochen, aber noch nicht vollendet. Noch siechen viele Menschen in den Tumorzentren dieser Welt. Und daran wird sich so schnell nichts ändern. Und die Geheilten, die sind nur vorübergehend geheilt. Doch die moderne Medizin eröffnet Lebenschancen, von denen Menschen zur Zeit Jesu nur träumen konnten. Damals wurde man im Mittel etwa 30 Jahre alt. Und nicht deshalb, weil Gott es so bestimmte. Heute sind wir für die gerade Geborenen mit mehr als 80 Jahren dabei, als Durchschnittswert. Lebensverhältnisse und medizinischer Fortschritt sorgen auch in den Tumorzentren dieser Welt für gute Ergebnisse. Was könnte man sagen in Abwandlung eines alten DDR-Spruchs? Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir mit Medizin die Kranken heim. Aber wenn der Mann auf der Tumorstation Jesus gewesen wäre, hätte er nicht hinter einem Heer von Zusatzärzten und Schwestern telefoniert, sondern er hätte Leute um Mitarbeit gebeten, die wissen, dieses Leben, egal wie lange es dauert, ist nur der erste Teil der menschlichen Existenz. Und das Vergängliche soll einmal im Unvergänglichen aufgehoben werden, im Reich Gottes enden. Für das Vergängliche ist die Medizin zuständig und das oft sehr erfolgreich. Aber auch hier gilt das alte Motto der Benediktiner in Abwandlung: Benutze die Medizin, als hülfe kein Beten, bete, als hülfe keine Medizin. Dieser Wahlspruch macht es auch mir möglich, heute hier zu sein. Wenn es der Verkündigung des Reiches Gottes dient, kann auch körperliche Heilung ein Mittel sein. Unser Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, so heißt es im Jakobusbrief. Fassen wir zusammen, machen Lehre gerne. Ne? Erstens, Krankheit und Tod sind nicht zu besiegende Elemente dieser vergänglichen Erde. Alle Menschen unterliegen diesen Kräften. Zweitens, Christ werden und Christ sein, um Wohlergehen zu pachten, hat keinerlei biblischen Bezug. Drittens, die Geheimnisse der unsichtbaren Welt lassen sich nicht logisch auflösen. Viertens, die Vorboten des Reiches Gottes sind in dieser Welt erkennbar. Es ist schon jetzt hier und noch nicht da. Fünftens, das Himmelreich ist frei von Bedrückungen, die unser Leben ausmachen. Sechstens, Christen haben einen Einfluss über das Gebet auf Menschen- und Weltgeschichte, auch auf Errettung aus mancherlei Gefahren. Und letztens, Christen haben den dringenden Auftrag, allen Menschen vom Reich Gottes zu berichten und sich für sie einzusetzen. Also, welchen Beitrag leisten wir im Herz-Jesu-Krankenhaus dieser Welt? Amen.